Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, Aufzeichnung läuft und schon wieder eine neue Episode. Episode 263. Ich habe das Gefühl, und ich hole schon mal den Michael rein. Hallo Michael.
Hallo Henning. Ja, wir haben anfängliche Probleme mal wieder. Es geht mal wieder um das Internet und ich hoffe, dass wir das alles gut hinkriegen, Henning. Aber wir sind,
das kriegen wir super,
ich denke
gut
auch. Und wir begeben uns ja heute auf ganz dünnen Eis, ne? Also ich jedenfalls, ja. Ich begebe mich auf ganz dünnes Eis.
Na, ich war schon auf dünnem Eis heute Morgen. Wir sind ja im Dezember. Und liebe Zuhörer, wenn ihr die Episode hört, ist noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Und ich war heute Morgen auf dünnem Eis deswegen, weil ich zweimal auf der Straße ausgerutscht bin. Zwar nicht mit dem Auto, aber mit den Schuhen, und da war ein kleiner Eisfilm. Also deswegen sind wir heute beide auf dünnem Eis.
Aber ich bin fachlich auf dünnem Eis, denn heute geht es um etwas, womit ich mich wirklich so richtig, muss ich dir ehrlich sagen, noch nicht beschäftige, aber ich finde es umso interessanter, dass wir hinterher doch mit mehr Wissen rausgehen, als dass wir reingekommen sind, denn es geht um einen ganz anderen Sport. Es hat auch was mit Radfahren zu tun, aber ganz anders Radfahren, oder Henning?
Ja, aber deswegen heute in der Sendung speziell und only für Michael. Und damit wir Michael und all die anderen nicht länger auf die Folter spannen, wir haben heute einen Gast. Und dieser Gast ist ein Athlet, der Geschwindigkeit nicht nur sucht, sondern der sie fühlt und der auch für wilde Verfolgungsjagden der richtige Mann ist. Aufgewachsen ist er am Leipziger Sportgymnasium und dort fand er auch relativ früh seinen Weg aufs Rad und seinen Antrieb für Leidenschaft, Präzision und Hingabe. Wurde U23 Europameister, Rekordhalter, Olympiateilnehmer in Tokio.
Oh Gott.
Wahnsinn,
oh Gott, oh Gott.
Oder?
Ja, können wir eigentlich schon Schluss machen, weil
ja,
das
aber,
ist ja der Hammer.
Aber wo wir uns auskennen, er war auch 22 und 23 war er in einem Team auf der Straße unterwegs und dieses Team ist ja heute und damals auch schon in aller Munde. Jetzt kriege ich es beinahe nicht raus, das UAE-Team, wo ja auch einer mitfährt, den wir, glaube ich, alle kennen, der auch schon unser Gast Paris-Roubaix gefahren hat, der sich nach Rückschlägen und Verletzungen wieder zurückgekämpft hat, der deutscher Meister 24 und 25 in der Einerverfolgung im Bahnradsport ist. Und ja, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Der Gast, den wir heute haben, steht für Intensität, für Ehrlichkeit und für die unbändige Liebe zur nächsten Runde. Herzlich willkommen, Felix Groß.
Hallo Henning, hallo Michael. Vielen, vielen Dank für eure tolle Einleitung. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich, bei euch dabei zu sein.
Ja, und wir freuen uns, dass du da bist.
Ja.
Ich glaube, wir haben bis Sicherheit nicht alles erwähnt, was es zu wissen gibt von dir.
Alles gut, muss auch nicht.
Aber du hast dann natürlich immer noch die Möglichkeit, während Podcast das eine oder andere zu ergänzen. Wichtig ist, schön, dass du da bist. Und wo bist du gerade aktuell?
Ich bin gerade auf der schönen Insel auf Mallorca. Dort holen wir uns quasi den letzten Feinschiff, weil wir jetzt Ende Januar schon wieder die Europameisterschaften haben. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Grundlagen-Ausdauertraining, so nach der Saisonpause, ein paar Kilometer wieder schruppen und so. Also wegen dem Wetter und den klimatischen Bedingungen ist Mallorca halt wesentlich besser als jetzt in Deutschland. Und da holen wir uns quasi den Feinschliff für alles Weitere.
Okay, wenn ich das mal so überlege, hol uns ab. Also ich glaube, dass ich sage einfach mal eine Zahl, 95% derjenigen, die uns heute zuhören, hol uns einfach mal ab, wie du zu diesem Sport gekommen bist auf der einen Seite. Was ist dieser Sport genau? Wir wissen alle, da fahren sie im Oval. Das ist wie eine Laufbahn, bloß anders halt für Radfahrer.
Ja.
Hilf uns einmal so ein bisschen auch auf die Sprünge. Jetzt, da fahrt ihr ja sehr kurze Strecken, sehr schnell. Jetzt sagst du aber, ich bin auf Mallorca, Kilometerschruppen. Also jetzt kriege ich gar nichts mehr zusammen. Jetzt steige ich aus. Also hilf uns einfach mal, wie bist du dazu gekommen? Was macht hauptsächlich euer Training aus? Also erzähl einfach mal, was für die Leute, die wirklich so wie ich und glaube ich auch Henning, spreche ich mal für, überhaupt keine Ahnung haben von diesem Sport. Das muss ich mal ganz klar sagen. Es hat was mit Radfahren zu tun, aber es ist ja auch völlig was anderes. Hilf uns einfach. Warum bist du vom Straßenradsport denn plötzlich auf den Bahnradsport gekommen? Wie kann man so eine Metamorphose machen? Also ich weiß es jetzt nicht.
Also das war eigentlich ein ganz spannendes Thema. Nach meiner Juniorenzeit hatte ich das Glück, quasi mich zu entscheiden, möchte ich Straße fahren oder möchte ich Bahn fahren. Und in dem Zeitraum, wo ich von den Junioren zu den Männern gewechselt bin, waren genau 4 Jahre dazwischen. Und das war genau der Zeitpunkt für die Olympischen Spiele, also die Periode über 4 Jahre. Und da habe ich gesagt, boah, cool, so als junger Bengel, da war ich gerade 19 Jahre alt, ich würde gerne die Olympischen Spiele sehen. Ich mache den Zyklus mit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden gehabt, quasi mich voll und ganz auf die Bahn zu konzentrieren. Und wenn man auf der Bahn ist, muss man natürlich auch sich auf der Straße vorbereiten. Also du musst viele Kilometer schrubben, du musst trotzdem Wettkämpfe fahren, du hast deine Rundfahrten, also natürlich nicht die ganz großen Touren wie bei UAE damals, aber da komme ich nochmal später dazu, sondern ja, auf der Bahn haben wir die Mannschaftsverfolgung, da sind 4 Leute am Start und 3 Leute müssen davon immer ins Ziel kommen. Und das sind 4 Kilometer, quasi die Bahn entspricht 250 Meter in so einem Oval und die Kurvenneigung hat quasi 47 Grad. Boah. Also es ist relativ steil.
Oh.
Absolut. Also man darf doch nicht zu langsam unterwegs sein, sonst hat man das Gefühl, dass man abrutscht. Aber ja, man kommt da rein. Also ich bin da rein. Eingewachsen und ich habe da auch absolut gar keine Angst mehr. Aber wenn man vor so einem Oval steht und unten an der Bahn und denkt sich, oh Gott, wie soll man da hochfahren? Das geht doch gar nicht, aber es geht. Und wir müssen da tatsächlich 16 Runden fahren und wer die schnellste Zeit hat oder die von den ersten 8 Zeiten müssen, bildet sich quasi so, dass so die weiteren Abläufe, so quasi so ein Turnier. Und meistens bei den Wettkämpfen sind wir so 16 Mannschaften und dann scheiden halt schon 8 Mannschaften aus. Das heißt, du musst versuchen, immer unter die ersten 8 Mannschaften zu kommen. Und das hat mich halt so fasziniert. So die Geschwindigkeiten, die Aerodynamik und ja, so ein volles Ambiente. So wenn da 10.000 Zuschauer sind in so einer Halle, das ist so eine Stimmung und das ist einfach geil.
Und ja, ist praktisch bist du im Gegensatz zu sonstigen Radsport, ist man, ich sag mal so, im Stadion.
Genau, wie beim Fußball.
Ist in der Halle. Das heißt, die ganze Lautstärke, die geht auch nicht oben weg und raus, die bleibt alles in dieser Halle drin.
Richtig, richtig. Und das ist, okay, und das ist einfach geil.
Ja, und diese Mannschaftsverfolgung, also ich kenne aus dem Fernsehen, auch wahrscheinlich natürlich aus Olympia, da guckt man doch immer mal mehr wie sonst Sport.
Ja.
Du hast da auch gesagt 250 Meter und da ist das so, da startet ein Viererteam auf der linken Seite und dann kommen diese 125 Meter Differenz auf die andere Seite rüber.
Richtig.
Dann da drüben startet das andere Team und da kann man ja auch als Zuschauer sehr gut optisch erkennen, wer ist jetzt gerade in Front und wie entwickelt sich pro Runde dieses Rennen.
So sieht's aus. Man versucht natürlich quasi die andere Mannschaft auch so ein bisschen einzuholen. Dadurch, dass 2 Mannschaften auf der Bahn sind, entsteht so ein Ringwind. Das heißt, wenn der Ringwind entsteht, wird man automatisch pro Runde 1-2 Zehntel schneller sein.
Ach was.
Als wie quasi in der Qualifikation. Also die Qualifikation ist immer, da fährt jede Mannschaft für sich.
Ah ja.
Und dann beginnt das Turnier. Und wenn das Turnier beginnt, fährt Mannschaft gegen Mannschaft.
Ach was. Und da ist ein Ringwind, also da ist, ich sag mal so, Ringwind, wir kennen es aus Windschatten, da ist wirklich der, also obwohl es 125 Meter entfernt ist, sage ich mal,
richtig,
entsteht da trotzdem ein kleiner Sog.
Genau. Der entsteht.
Das ist ja heftig.
Und den merkst du natürlich auch auf der Bahn. Wenn,
das ist ja also heftig.
Und wenn du dann halt gegen eine andere Mannschaft fährst und du in diesen Sog kommst, ja, dann pusht das natürlich auch und du merkst dann schon so, quasi, wenn du auf Position 1 fährst, dass du, ja, vielleicht ein paar Watt weniger fahren musst schon, weil du in diesen Sog gekommen bist. Und das ist natürlich geil und das motiviert dich, natürlich auf die andere Mannschaft hinaufzufahren. Und wenn du weißt, du holst die ein oder du fährst ganz knapp drauf, dann hast du eine gute Zeit. Was natürlich schlecht ist, wenn eine andere Mannschaft dich einholt.
Also du warst auf der Straße. Du warst, also wie kann man sich das vorstellen? Du kommst vom Sportgymnasium in Leipzig, dort ist wahrscheinlich, hast du dich fürs Radfahren schon spezialisiert. Ist das richtig?
Richtig, das ist richtig. Also mein Vater war vorher oder früher selber Radsportler, ist auch an deutschen Meisterschaften dran teilgenommen und alles drum und dran. Und den sein Fahrrad stand eines Tages in der Garage. Und das fand ich cool. Ich komme vom Fußball und habe gesagt, du Fadi, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und ja. Mein Bruder, der Franz, der fährt auch Fahrrad. Und mit dem bin ich quasi zusammen zum Probetraining gegangen in Leipzig. Auch auf die Bahn. Und das hat uns halt von Anfang an direkt Spaß gemacht. Und der Trainer hat gesagt, boah, komm, wir melden euch im Verein an. Wir probieren das jetzt mal. Und so hat sich das dann alles entwickelt.
Das ist ja unglaublich. Und bist du dann noch auf der Straße gewesen? Oder warst du, also ich sag mal so im sag ich mal im Fokus, also beides gehabt? Oder sagst du dir, ach nee, die Bahn habe ich ein bisschen ausprobiert, jetzt bin ich erstmal auf die Straße gegangen. War das alles so geplant? Hilf uns da einfach mal.
Nee, leider nicht. Also geplant war das alles nicht so. Ich sag mal, bis zu den Ende der Juniorenzeit, also bis du so 18, 19 Jahre alt warst, fuhrst du wirklich das Straße und Bahn. Und dann, wenn du wirklich richtig Potenzial hattest, warst dir so ein bisschen in die, oder sage ich mal so, warst dir freigestellt, ob du dich für die Bahnnationalmannschaft oder Straßennationalmannschaft entscheidest. Und ich habe mich tatsächlich quasi für die Bahnnationalmannschaft entschieden, weil ich zu den Olympischen Spielen wollte.
Wegen Tokio.
Genau.
Verstehe.
Ja, ja. Das heißt, ich glaube nämlich, Michael, dass es so ist, dass gerade in jungen Jahren im Radsport, und das ist ja grundsätzlich in jungen Jahren wichtig, dass man breit ausgebildet wird. Und deswegen glaube ich, dass es auch keinen Sinn macht, Straße und Bahn zu spezialisieren in jungen Jahren.
Nee, das stimmt.
Und deswegen eine breite Ausbildung auch genießen kann.
Richtig.
Wie können wir uns vorstellen, trainiert man? Also klar, wir beide kommen, also Henning und ich kommen aus dem Triathlon-Bereich und haben wir uns natürlich auch, Triathlon gehört, glaube ich, auch ein bisschen Radfahren dazu, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich völlig was anderes, ein Einzelzeitfahren, sich vorzubereiten über x Kilometer ohne Windschatten und so weiter. Natürlich gibt es auch Formate, die habe ich auch schon trainiert, die praktisch Windschattenfreigabe ist und die dann ganz anderes Rennen sind bei den Jugendlichen oder auch Kaderathleten. Hilf uns einfach mal, weil ich wirklich nicht weiß, wie man als Bahnradfahrer trainieren müsste. Also ich denke mir immer ganz was Schnelles oder ganz, ganz viele Hit-Einheiten oder wie können wir uns das vorstellen?
Also tatsächlich, dadurch, dass wir 4 Kilometer fahren, das klingt nicht so viel, aber es ist eine Ausdauerdisziplin und dafür brauchst du also einen maximal hohen Sauerstoffquotienten.
Okay.
Das heißt, wir müssen halt extrem viele Kilometer schrubben. Deswegen sind auch auf Mallorca, damit wir jetzt 5, 6, 7 Stunden auf dem Fahrrad sitzen, durch die Berge fahren und wirklich versuchen, unsere Ausdauerfähigkeit zu verbessern. Und nebenbei müssen wir dann halt auch noch ins Krafttraining gehen, damit wir die richtigen Gänge rumtreten können. Nur mal so als Beispiel, wir fahren quasi vorne 66 Zähne.
Jetzt wird es wieder groß. Ja. Achtung, jetzt wird es groß.
Und hinten 14 Zähne. Also das sind weit über 130 Zoll, wenn ich das so sagen darf.
Du Scheiße.
Ja, und das kriegst du halt nicht ohne Krafttraining getreten. Und wir fahren ja quasi aus dem Stand los. Du musst quasi diese 130 Zoll von 0 auf 65 km/h beschleunigen, ohne dass sich direkt Laktat bildet.
Darf ich mal fragen, was du für eine FDP hast?
Eine FDP liegt gerade bei 400 Watt. Wir sind jetzt gestern oder vorgestern sind wir einen Test gefahren. Da war ich selber erstaunt, weil ich jetzt, vor kurzem hatte ich erst Saisonpause. Wir kamen aus Chile zurück, Santiago de Chile. Wir hatten dort Weltmeisterschaften. Wir hatten dann kurze Saisonpause, nur 10 Tage, relativ kurz gehalten, weil wir wussten, dass jetzt Ende Januar die Europameisterschaften schon sind. So. Und dann hatte ich 2 Wochen Vorbereitung in Leipzig, sind jetzt nach Mallorca gegangen. Und dann sind wir jetzt quasi hier als Nationalmannschaft Bahn wieder. Und dann war direkt so ein Test. Und dort wurde quasi herausgestellt, okay, wo ist dein Leistungszustand? Und den konnte ich über, in den letzten 4, 5 Monaten, obwohl ich dafür jetzt nicht speziell für meine Schwelle getan hatte, konnte ich 20 Watt mehr drauflegen. War ich natürlich zufrieden
400.
Zum jetzigen Zeitpunkt.
Boah. Und
aber das reicht leider trotzdem nicht für die Straße, ne?
Ja. Und V2 Max, was können wir uns da bei der V2 Max bei dir vorstellen, wenn du die weißt?
Ja, habe ich aktuell 76.
Okay, liebe Leute, wir lassen es mal so stehen.
Das klingt viel, aber ich kann gut sagen, dadurch, dass ich ja mit Tadej Bukacza im Team zusammengefahren bin, der wird ja gemunkelt, dass der zwischen 85 und 95 hat. Das sind ja Welten. Mhm. Und der wiegt ja nur 66 mhm. Kilo. Das ist ja, wirklich wahnsinnig.
Das ist natürlich die relative VO2 Max erheblich höher, dann ist ja klar, pro Kilogramm gemessen. Ne?
Hm. Richtig, richtig. Richtig.
Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass die VO2 Max immer noch größer sein muss wie das vordere Kettenblatt.
Ja.
Also 76 zu 66.
Ja.
Und was du ja auch sagst, ist, Bahnradsport erfordert ja irgendwann auch ein anderes spezifisches Training, weil jedes Format braucht ja immer wieder wettkampfspezifisches Training.
Ja.
Und von der Seite gibt es natürlich im Straßenradsport, wenn man zum Beispiel dann die Klassiker fährt im Frühjahr und lässt mal Paris-Roubaix außen vor, sondern fährt vielleicht die Flandern-Rundfahrt, da braucht man ja ganz andere Qualitäten wie jetzt bei den 4000 Metern. Ich meine,
absolut.
Das wissen wir ja schon, cool. Aber vielleicht kannst du uns mal noch um dieses Thema Bahnradsport vielleicht in Summe so ein bisschen näher zu bringen. Wir haben jetzt über die Mannschaftsverfolgung und ich glaube, die Einerverfolgung, die es ja auch gibt, sind die 1000 Meter oder auch 4000? Sind, glaube ich, 1000 Meter, gell?
Also es gibt zwei Disziplinen noch. Die Einerverfolgung, das ist auch 4 Meter. Das ist auch meine Disziplin, die ich fahre. Und zusätzlich 1000er. Das sind 1000 Meter Zeitfahren, aber es wird schon zu der Sprintdisziplin. Das sind quasi zwei unterschiedliche Läden, weil die 1000 Meter fahren eigentlich nur Sprinter und nicht die Ausdauerfahrer. Es gibt ganz wenige, die quasi als Ausdauermann quasi auch die Sprintdisziplin nutzen. Und ich hatte ja nicht das Talent oder das Talent auch, aber ich habe viel dafür investiert, mal in diese Disziplin hier reinzuschnuppern. 2021, wenn ich mich, oder 2020, ich weiß es gar nicht mehr, so recht erinnere, konnte ich in auch die mit Disziplin beschreiben. Da hatte mir so, ich wusste, dass ich ein schneller Mann bin. Ich wusste, dass ich den Gang schnell beschleunigen kann, weil meine Laktatbildungsrate ist wirklich sehr hoch. Ich glaube, mein maximaler Wert lag bei 20 Laktat. Da wusste ich, 1000 Meter ist was für mich. Und dann habe ich einfach das Ding abgeschossen dort.
Genau, du hast 2021 den Nations Cup in Hongkong, die 1000 Meter Zeitfahren gewonnen, ja.
Geil, ja, wenn ich da zurückblicke, war schon mega.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, 2021, also mit der Zeit, die ich dort gefahren bin, das reicht jetzt aktuell auch nicht mehr, um da irgendwas zu gewinnen. Also jetzt muss ich mir eingestehen, die Disziplin kann ich nicht mehr fahren. Die sind jetzt wirklich nur noch für die reinen Sprinter. Die muss vorbereitet werden, weil mittlerweile musst du da so 56 Sekunden fahren. Das schafft der Ausdauer.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983, Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Ja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning, oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Naja, das ist ja schon krass, wenn man sich vorstellt, die 1000 Meter in 56 Sekunden, um da ganz vorne mitzuspielen. Aber es gibt ja im Bahnradsport auch noch andere Formate, Disziplinen. Ich sag da mal Kairin, Madison, Omnium. Also ich bin ja froh, wenn ich sie aussprechen kann. Richtig. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was sind die Besonderheiten dieser drei Formate und wo sie sich unterscheiden?
Ja, also Das ist eigentlich relativ simpel, weil das Keirin gehört auch zur Sprintdisziplin. Das bedeutet, da sind auch 6 Fahrer bzw. Sprinter auf der Bahn und da fährt die ersten 3 Runden ein Motorrad davor. Das wird quasi bis 50 km/h, das darf auch nicht die 50 km/h überschreiten. Dann wird das vom Kommissär quasi rausgewunken und dann haben die 6 Sprinter noch 3 Runden Zeit, bis Zieleinlauf ist. Das heißt, die fahren quasi 750 Meter Vollgas und der als erstes dann über die Ziellinie fährt, gewinnt.
Boah, also das Motorrad bis 50, dann sind sie auf dem Level 50 und dann kommen 3 Runden Vollgas.
Genau, und dann versucht man natürlich ein bisschen zu taktieren und dann geht es natürlich los.
Liebe Leute, ich frage mich, was ist heftiger? Irgendwie 90 Kilometer in der Aero-Position und dann hinterher auch laufen oder das, was uns Felix beschreibt. Also für mich ganz ehrlich, ich gehe da so ganz, ganz neue Welten rein, weil das ist, ich finde das so spannend. Weiß nicht, wie es euch auch beim Zugehören geht und Felix macht das echt cool, dass er uns so auf die Reise mitnimmt. Felix, jetzt hilf uns doch einfach mal. Wie trainiert man, du hast gesagt Krafttraining, aus, das habe ich alles verstanden. Sag uns doch mal eine typische Woche in einer Vorbereitungsperiode 1. Ich weiß, man kann die immer schlecht rausreißen, aber was gehört zum Standard? Jeden Tag 100.000 Kilogramm Bankdrücken oder was weiß ich, oder mit den Kniebeuge, hilf uns. Was macht man da, damit man das schafft? Also das ist, weil wir uns da ja, ich jedenfalls als Trainer für Ausdauer überhaupt nirgends damit spezialisiert haben. Ich kann mir schon ein bisschen was vorstellen, das ist klar, aber ich glaube, das ist sicherlich weit entfernt von dem, was ihr wirklich macht. Hilf uns doch einfach mal, was trainiert ihr denn mal wirklich?
Ja, tatsächlich ist das natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema und das, ich muss auch dazu sagen, das ist ein bisschen unterschiedlich von den Ländern. Also wir zum Beispiel hier in Deutschland, wir verfolgen schon so das Ziel, quasi viel im Training zu schaffen und andere Nationen bereiten sich über Wettkämpfe vor. Also wir haben herausgefunden, beides geht. Ah. Und wenn ich jetzt mal so eine Trainingswoche widerspiegeln soll, bedeutet das, wir müssen schon so 700-800 Kilometer der Woche auf dem Fahrrad sitzen. So,
dann 700-800?
Genau, also wir fahren ja schon so, knapp 30.000 Kilometer im Jahr. Das ist natürlich wahnsinnig.
Als Bahnradfahrer,
auch das. Ja. Weil das ist halt Alter so, Schwede. Manche sagen, okay, ihr fahrt das nur 4 Kilometer im Wettkampf. Ja, aber da gehört noch so viel mehr dazu. Ich bin auch so ein Typ, der fährt auch gerne mal so 1-2 Straßenrennen so innerhalb der Saison oder Rundfahren. Und da brauchst du natürlich auch die Kilometer. Und wenn die Woche jetzt so aussieht, dass du 700 Kilometer Rad fährst, ja, dann gehört da vielleicht noch einmal die Woche Krafttraining dazu, einmal die Woche Stabi-Training, zweimal die Woche Physiotherapie, dann musst du dich noch mit deiner Ernährung beschäftigen etc. Das ist so viel Zeit, dass du ja weit über 50 Stunden kommst und das ist natürlich, da bleibt halt für nichts mehr, keine Zeit für Freunde oder sonstiges. Du kannst nichts nebenbei machen, weil du bist einfach, ja, beschäftigt mit dem, was du tust.
50 Stunden?
Ja, also das ist jetzt so in der Vorbereitung bei uns. Ja, wenn wir, also ich hatte jetzt auch schon 1200 Kilometer die Woche, da sitzt du halt auch knapp deine 40 Stunden auf dem Fahrrad.
Ja, du, ich habe ja, Achtung, ich muss noch einmal.
Das ist selten, liebe Leute.
Ja, ich muss noch einmal kurz zurück auf meine Einleitung. Sein Antrieb, Leidenschaft, Präzision, Hingabe. Also besser kannst du sowas ja nicht beschreiben, nee, oder?
Also nee. Er ist so cool. Ja, 30.000 machen wir, ne? Und dann muss ich auch mal 1.200, ne? Also bist du dann 40 Stunden drüber. Es ist so, als wenn er sagt, Mensch, heute hat es auch geschneit oder heute hat es geregnet. Ja. Das ist, ja. Also Felix, ganz ehrlich, also wirklich, da hatten wir noch nie in unserer Sendung, dass jemand sagt, ich bin 30.000 Kilometer Rad gefahren oder muss ich fahren, um das auch zu machen. Also das ist schon für mich echt, das verlässt so meine Vorstellungskraft. Ich wusste, dass die Leute das machen, aber jemand mal vor dem Mikrofon zu haben, Henning, der das wirklich umsetzt, der wirklich sagt, ich habe 50 Stunden Woche. Das ist für mich wirklich im Moment wirklich unvorstellbar.
Ja, und ich finde auch, das Schöne ist, wir können ja auch mal vielleicht mit so dem einen oder anderen Gedanken aufräumen, den wir vielleicht auch hatten. Naja, wenn jemand jetzt 4 Kilometer fährt, der wird ja dann schon mal richtig, richtig kräftig hinlangen, dann war es das aber auch. Aber du beschreibst das sehr schön und sehr plastisch und vor allen Dingen sehr schön nachvollziehbar. Ja, ich fahre dann auch schon mal 1200, wie gesagt, die Woche oder 30.000 im Jahr. Ja,
ganz locker mal eben 30 im Jahr.
Also cool, Wahnsinn.
Du, aber er fährt das Doppelte von mir, ja. Das ist schon mal gut. Also das finde ich schon geil.
Absolut.
Ja.
Nein, aber Felix, also erinnert mich ein bisschen an Ingebrigtsen. Du weißt ja, die Norweger da, die Brüder, die ja auch sehr hohen Umfang haben, obwohl sie 1500 Meter laufen. Super hohen Umfänge, so zwischen wirklich 90 und 130 Kilometer. Und das erinnert mich wieder, Henning. Und da wird die Sache wieder rund, dass auch die Bahnradfahrer, das oder auch die, wie jetzt der Norweger, die Norweger Brüder, dass die letztendlich das Rad nicht erfunden haben, denn Arthur Lydia damals hat schon mit Peter Snell, als der ja Europameister und Weltmeister geworden ist oder Olympiasieger sogar, über 800 Meter, da hat der schon, das war ja Long Jog, und da mussten die Mittelstreckler im Long Jog im wahrsten Sinne des Wortes 30 Kilometer laufen, obwohl sie nur 800 Meter auf der Bahn zwei Runden wie die Geisteskranken da gelaufen mussten im Wettkampf. Und das erinnert mich so ein bisschen, was Felix so ganz cool sagt. Ja, dann wird halt mal lang gefahren. 7 Stunden. Oder wo ist denn das Problem? Und das erinnert mich wieder, dass vielleicht das Rad, ich sag's mal wirklich, kommt mir einfach reingeschossen im Kopf, dass das Rad von den 50er Jahren, 60er Jahren gar nicht so doll anders erfunden ist. Das heißt heute nur anders, ist natürlich sehr viel Wissenschaft, das wissen wir alles. Aber so die Tendenz, was Felix gerade gesagt hat, ja, wir müssen ganz viele Kilometer fahren, obwohl wir nur 404 Kilometer fahren, erinnert mich genau an das, was ich so in der Trainingslehre mal gelesen habe, beziehungsweise auch was Peter Snell mit diesen Hill Reps und was heute heißt Hill Reps, damals hießen die mussten in den Dünenberg hochlaufen, genauso ist es Bergläufe in den Dünen oder ein Long Jog mit 30 Kilometer. Und das erinnert mich, was Felix gesagt hat. Cool, also mega, mega.
Ja.
Sehr schön, ja. Aber ich muss hinzufügen, ich habe viele Freunde, die auch Triathlon machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich will nicht tauschen. Ich weiß ja auch, was die machen, was die trainieren, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber Felix, jetzt mal und unter uns. Also du motivierst dich da ja ganz stark. Ich meine, das sind viele, 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 viele Stunden. Das muss ja vorbereitet werden. Auch, ja, ich sag mal, nicht nur mental, das muss ja auch körperlich vorbereitet und begleitet werden und nachbegleitet werden, die Einheiten. Mit Nahrung, Ernährung, wie hältst du das da? Und wir haben dich ja auch ein bisschen eingeladen natürlich auch, weil du unserem Partner For Endurance ja sehr treu bist und dort ein Aushängeschild für die bist. Hilf uns einfach mal, wie bist du dazu gekommen zu For Endurance und wie können wir da so ein bisschen uns verständigen und eintauchen?
Das ist ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Das war, ich sag mal, schon so eine Art Zufall. Und zwar hatte ich über Social Media vor ein paar Jahren mitbekommen, was For Endurance eigentlich macht. Und dann habe ich mir die Produkte mal gekauft und auch probiert. Und ich war so zufrieden damit, dass ich gesagt habe, puh, komm, ich schreibe die einfach mal an und guck mal, ob die mir antworten. Und die hat mir rucki zucki eine Rückantwort gegeben und dann hatte sich die Marketingabteilung mit mir in Verbindung gesetzt und dann konnten wir tatsächlich eine gute Kooperation starten und seit knapp 2 Jahren versuche ich jetzt natürlich die For Endurance Marke zu nutzen und zu repräsentieren und ich habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen, weil die Produkte, die sie haben oder auf dem Markt bringen, die sind wirklich einfach richtig gut.
Gibt es da ein ganz bestimmtes Produkt, wo du sagst, egal welche Trainingseinheit oder vielleicht bei einer ganz speziellen Trainingseinheit, wo du sagst, Mensch, das ist mein Gamechanger oder das mag ich besonders oder auch vielleicht aus der Perspektive Regeneration ist ja gerade, wenn man 50 Stunden trainiert, ja auch muss man ja auch einen Schlüssel finden, damit man da schnell wieder. Hast du irgendwas, wo du sagst, lieb ich, ohne das geht gar nichts so für mich.
Also ich liebe wirklich viele Produkte, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich die Salty Bar Box nehmen, also die Salzriegel, weil die sind einfach geil. Die haben halt nicht nur die Carbs, sondern die bringen halt auch das Salz dazu und die haben so gute Geschmackssorten. Also ich liebe natürlich diese Haselnuss-Toffifee, glaube ich.
Ja, mein Favorit.
Kann ich nicht mitreden.
Einfach ein Gamechanger von mir. Ja.
Okay.
Geil.
Ja, ist jetzt out of records. Achtung, was jetzt kommt. Ich habe meine Produkte unten im Keller stehen. Und wenn ich dann also zum Trainieren in den Keller gehe oder ich habe auch mal was anderes im Keller zu tun, ich habe Hunger, dann grab ich immer in der Salty Bar Box rum und hol mir irgendwas. Also ich esse ja auch einfach mal so zwischendurch als Snack, weil ich liebe, also ja gut, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Das ist halt gerade meiner und das ist okay. Wollte ich gerade so sagen. Cool.
Es ist geil, absolut.
Du nutzt also die ganze Palette, auch einschließlich das Regenerationsdrink hinterher.
Ja, und, genau.
Wie können wir uns das vorstellen? Musst du da dich speziell auch ernähren, auch in der einzelnen Phasen? Das ist sicherlich ja auch eine wichtige Geschichte. Und welche Produkte, sage ich mal, nimmst du über das Jahr hinweg konstant? Also ich kann mir vorstellen, Kohlenhydrate, sicherlich genau. Das 90 Gramm.
Richtig, die nehme ich eigentlich wirklich täglich, auch in jeder Trainingsfahrt. Wir haben da so eine Umrechnung quasi, wir haben unsere Werte und dann haben wir quasi ausgerechnet bekommen, wie viel Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiße wir zu uns nehmen müssen in den jeweiligen Bereichen. Und wenn wir jetzt auf Mallorca zum
was
Beispiel
bist
sind,
du so?
Wir liegen schon so aktuell so zwischen 70, 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde.
Die Stunde, genau, das macht ja auch Sinn. Das heißt, eine Flasche pro Stunde trinken sozusagen.
Genau.
Und wie macht ihr das denn? Habt ihr immer eine Begleitung mit dem Fahrzeug? Ich meine, nach 2 Stunden sind die Dinger ja alle.
Ist richtig. Also ich nutze aktuell die 1 Liter Flaschen und da komme ich theoretisch damit 4 Stunden.
Ah, so. Genau, okay. Und noch ein Gel vielleicht
genau,
dazu.
Genau, richtig. Ne? Also nicht nur eins tatsächlich. Also ich tue immer hinten in die Tasche, tue ich insgesamt 6 Stück. Also 3 Riegel, 3 Gels, falls du halt mal zwischendurch, ja, mal ein bisschen mehr brauchst, weil du doch ein bisschen mehr Wind hattest oder mehr Leistung fahren musstest.
Interessant.
Genau, also ich nehme lieber ein bisschen mehr mit, als dass ich dann vielleicht in den Hungerast falle.
Also liebe Leute, die da draußen so ein bisschen fahrt, also Felix sagt ganz klar, ich will das einmal zusammenfassen, weil ich finde es immer wichtig. Du sagst, wenn du 5 Stunden oder wie lange, 4 Stunden unterwegs bist, dann brauchst du praktisch 2 1-Liter Flaschen.
Ja, mit 90 Gramm mache ich rein.
Genau, und dazu nimmst du noch wie viel Gels, nur mal so, dass wir es verstehen.
Wenn ja, 3 bis 4 nehme ich mit und 2 Sortibar Riegel.
Warum ich das so dumm frage, ja, weil Folgendes steckt da dahinter. Wir sind ja auch noch, natürlich, wir sind ganz alte Männer, natürlich klar, und sind natürlich nicht so in der Sache gesehen, in der Range unterwegs, wo du bist, aber trotzdem ist ja stoffwechselphysiologisch, passt das ja irgendwie bei dir natürlich, wir haben alle irgendwo einen Stoffwechsel, ja, das ist Mensch, sind Menschen halt.
Ja.
Und natürlich sind die Sachen, und ich habe nämlich auch Folgendes ausprobiert, ich bin bis vor 3-4 Wochen, bin ich oft mal lang, bis vor 3-4 Wochen,
cool. Ja,
passt
cool.
Auch, ja, früher.
Absolut. Ich habe gedacht, du bist jetzt in den 90er Jahren.
Ich hab den Move noch gekriegt. Echt, ja, also gerade eben, ich sag mal, vor 30 Wochen oder sprich im Laufe 25, bin ich losgefahren, habe dann was zu trinken mitgenommen, habe das auch getrunken, das war die 90 Gramm und habe dann irgendwann, wenn ich dann 4 Stunden gefahren mit einem Gel, das war okay und dann, bin ich dann auch müde angekommen. Jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt mache ich mal Folgendes, pro Stunde ein Gel. Gestern war ich 4 Stunden unterwegs, pro Stunde ein Gel und ich nehme jetzt mal 2 Flaschen mit, 1,5 Liter, so wie du. Also deswegen habe ich bewusst nachgefragt und bin nur eine Ausdauereinheit gefahren und ihr glaubt es nicht, ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich umgezogen und meine Frau wollte gleich auf den Weihnachtsmarkt und ich konnte gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen, was ich hätte vor ein paar vor ein paar Wochen. Spaß beiseite. Deswegen finde ich das so total klasse, dass selbst wir Amateursportlern, der wir ja den gleichen Stoffwechselkreislauf haben wie ihr, nur ihr fahrt andere Wattwerte, aber trotzdem ist es ja so, wie die langläufige Meinung ist, pro Kilogramm, wie auch immer, bei euch ist es ausgerechnet. Wir sagen immer, dass wir sagen, pro Kilogramm 1 Gramm, das kommt für uns Amateursportler vielleicht auch ganz gut hin, dass wir einfach in die Range reingeht und trotzdem, und das muss ich sagen, das ist die Quintessenz. Du sagst, du machst es so selbstverständlich und ich habe es jetzt das erste Mal auch mich richtig gefühlt. Henning, und da kommt es wieder mit 4Endurance hin, weil es einfach günstiger ist. Als ich noch andere Produkte genommen habe, kostet halt so ein Gel 2,50 Euro. Es hört sich blöd an, wenn du da 3 Stück von nimmst, plus dein Dingslos, dann bist du bei 10 Euro. Nicht, dass wir uns das nicht erlauben können, aber irgendwie bist du dann geiziger. Und mittlerweile ist ja bei 4Endurance, und das ist der Vorteil, durch die günstige Einkaufspreis, den wir alle haben, jeder User, der da bestellt, ich glaube, Henning hatte mir letzte Woche gesagt, ein Gel kostet jetzt 89 Cent bei Black
ich
Friday.
Ich glaube sowas.
Black Friday. Besonders nochmal.
Richtig. Ja, ja. Und man sagt echt, wenn man das macht, ich habe den Unterschied wirklich gemerkt. Also ordentlich gefühlt und nicht einfach so, Wasser reicht. Früher, jetzt bin ich wieder in den 90ern. Früher, 90er Jahre, haben wir Wasser genommen, hat auch gereicht.
So ist es. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass du halt nicht kaputt vom Training nach Hause kommst. Na klar, ziehst du noch dein Eiweißshake oder sonstiges.
Felix.
Genau, weil dein Immunsystem ist natürlich geschwächt nach so einer Einheit und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich verpflegst im Training und dabei entwickelst du dich halt auch weiter. Und das machen halt viele verkehrt.
Was ich auch noch ganz wichtig finde, ich dachte ja eher, wo Michael das mit dem Weihnachtsmarkt gesagt hat, er konnte nicht weggehen, weil er den Kühlschrank leer räumt. Weil das ist ja oft das Problem, du gehst in Defizit rein.
Richtig.
Ja, kommst nach Hause, bist total kaputt, ist komplett unkontrolliert.
Auch das noch?
Ja. Und dann machst du ja zweimal einen Fehler, unkontrolliertes Essen.
Ja.
Vorher im Training fährst du dich, was du gesagt hast, in eine Situation rein, wo du auch anfällig bist.
Richtig.
Über das Immunsystem. Und im Endeffekt ist es ja auch so, du musst ein gewisses Level halten. Dann kannst du halt auch schneller regenerieren, auch mit den richtigen Versorgung in der Regeneration. Und dann kannst du ja auch am nächsten Tag oder am Abend, wenn mal ein Double Day ansteht, natürlich auch dieses Training so fahren, wie es vorgegeben wurde.
So ist es.
Absolut. Naja, und man muss auch bedenken, wenn man auch die VO2 Max jetzt gerade in dem Bereich, wo wir jetzt uns befinden, natürlich im Moment der Vorbereitung auch für Triathleten, die VO2 Max erhöht, heißt das nicht nur, du musst immer die HIIT-Training 30, 40, 20, was weiß ich, fahren, sondern es geht auch um Sauerstoffumsatz.
Richtig.
Und ich glaube, dass wenn wir es, sag ich mal, sportphysiologisch oder stoffwechselphysiologisch nehmen, ist es so, wenn ich eine 4-Stunden-Ausfahrt mache, ich bleibe jetzt einfach bei, und egal ob Amateur, Weltmeister, Universummeister, egal was, dann ist es ja so, dass du versuchst, in dieser Zeit möglichst viel Sauerstoff umzusetzen. Das heißt, und damit die VO2 Max ja auch erhöhst. Und ich glaube, wenn wir dann uns ordentlich fuelen, hast du einen höheren Impact auf dein Training. Bedeutet, du hast mehr Output, dass du dann in der Zeit den Sauerstoff auch ordentlich verwertest und nicht total kaputt nach Hause kommst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns richtig fuelen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, und das muss ich ehrlich sagen, ich komme ja auch als Läufer aus den 80er Jahren, wo wir 35 Kilometer, wir sind da gelaufen, sonntags 35, 36, die letzten 6 Kilometer im Wettkampftempo und haben uns nicht ein Stück verpflegt. Wir haben nicht mal Wasser mitgenommen.
Ey, Wahnsinn.
Ja, und verstehst du, und dann wunderte man sich, warum der Mann mit dem Hammer, den ja Henning sagte, gibt es gar nicht, aber der kam bei mir immer bei 33, weil wir hab nur Wasser getrunken unterwegs bis 33 Kilometer und wunderte mich, warum ich dann bei 34 dachte, ich muss kurzfristig versterben, auf Deutsch gesagt. Weil man hat so viel trainiert, aber trotzdem hat es nicht bis nach hinten ausgereicht. Ja, und das ist, was heute so passiert auf dem Nahrungsmarkt, nenne ich das mal, Ernährungsmarkt, ist echt gigantisch. Und das bestätigst du uns ja auch, Felix, dass dass du gerade in diesen oberen absoluten 0,001%, das, was die Menschen machen, ja auch dieses ganze Zeug zu dir nehmen musst.
Ja, definitiv.
Würdest du auch sagen, dass, Felix, dass vielleicht dieses Thema Ernährung einer der wesentlichsten Unterschiede ausmacht in einer Leistungsentwicklung oder in einer Leistungsbereitstellung?
Ja, super Frage.
Ja, absolut. Also natürlich, die Ernährung ist genauso wichtig wie das Training. Also wenn du beides 100% machst, dann bringst du auch 110% Leistung. Und wenn du natürlich weglässt oder so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, dann merkst du es direkt. Also der Körper revanchiert sich dann.
Wie regenerierst du? Wie können wir uns das vorstellen? Da einfach mal auf der Reise, was nimmst du für Maßnahmen neben Ernährung? Was tust du dir da Gutes? Und musst du auch irgendwie deine Beine besonders regenerieren? Gehst du in die Sauna? Also was nimmst du für Regenerationsmaßnahmen einfach mit bei diesem umfangreichen Training?
Also nach jedem Training nehme ich einen Eiweißshake. Und nach dem Eiweißshake versuche ich so eine Stunde danach nichts weiter zu essen, damit der Eiweißshake auch ordentlich verdaut und quasi auch ankommt im Körper. Und nach der Stunde nehme ich auf jeden Fall ordentlich Kohlenhydrate zu mir. Und meistens versuche ich dann quasi, entweder ich gehe zur Physiotherapie, zur Massage. Ich mache sehr viel Stretching und Dehnung. Also das ist auch so ein Game Changer bei mir, inklusive so Blackwool, so mit so Faszienrollen. Und ich habe auch so Recovery Boots, so eine Lymphdrainage. Ist natürlich auch ja, das muss man mögen, aber ich finde es absolut geil. Wenn man jetzt halt nicht zur Physio gehen kann, ist das für mich auch so ein Ding, wo man sagt, boah, so Recovery Boots, das hat schon was. Und natürlich gehe ich auch gerne mal in die Sauna. Das Problem ist, wenn ich jetzt 4-5 Stunden auf dem Fahrrad saß und abends dann in die Sauna gehe, dann kann ich maximal so 6-7 Minuten reingehen, weil alles andere wird dann wieder zur körperlichen Belastung für mich. Also einfach warm werden und dann sich die Muskeln erholen, aber alles, was und dann, raus. Genau, wenn das so 10 Minuten ist, das ist dann schon zu viel. Dann habe ich eine zusätzliche Belastung, kann nicht gut einschlafen, etc. Ja, aber es sind so Maßnahmen, die ich so eigentlich so täglich mit ins Training nehme.
Ja, cool. Wenn du jetzt auch Regeneration heißt ja schlussendlich Leistungsbereitschaft sichern beziehungsweise auch Grundlage für Weiterentwicklung legen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, Weiterentwicklung. Du hast vorhin gesagt, im Januar, glaube ich, stehen die Europameisterschaften im Bahnradsport auf der Agenda. Wir sind dann im Jahr 2026. Wie sieht denn für dich die Zukunft aus, auch aus der Perspektive, was sind deine Ziele, vielleicht 26, 27, du hast nochmal was von 21, warst in Tokio, ist vielleicht 28 nochmal ein Thema für dich, also wie stellst du dir die Zukunft oder was sind deine Ziele vor?
Also mein langfristiges Ziel ist auf jeden Fall nochmal LA 2028, dort in der Vierermannschaft am Start zu stehen.
Ja.
Und nicht nur am Start zu stehen, wir wollen auch vorne mitmischen. Das ist unser ganz großes Ziel als Mannschaft. Und dafür werde ich halt alles geben, dort auf höchstem Niveau zu sein. Jetzt bin ich 27 Jahre alt, so jetzt komme ich so in dem Zeitalter, wo ich sage, okay, so zwischen 26 bis 32 hast du deine maximale Leistungsfähigkeit. So, das will ich jetzt natürlich nutzen und die kurzfristigen Ziele sind jetzt ganz, ganz klar definiert. Die Europameisterschaft ist das letzte Rennen, wo man nochmal gucken kann, was so ist, auch mit Material, was du noch verbessern musst, weil ab 2026 im Oktober steht mit der Weltmeisterschaft in China das erste Rennen für die Olympia-Qualifikation für uns an.
Ach du Schande.
Das heißt, du musst ab Oktober richtig performen, weil es sind insgesamt 8 Rennen über 2 Jahre verteilt. Und da gibt's Punkte und da darfst du dir keinen Fehler erlauben.
Boah. Also du musst praktisch in diesen 8 Rennen für dich Punkte sammeln, damit du einer dieser 4 bist im Team.
Nicht im Team, sondern als Nation werden die Punkte
gesammelt. Als Nation.
Okay.
Richtig. Mhm. Und wir sind jetzt aktuell so 10 Sportler. Und natürlich wird die Mannschaft immer mal wieder durchgetauscht, weil Verletzung, weil Krankheit etc. oder Leistungstief. Und das macht es natürlich auch umso schwieriger. Du musst halt einfach versuchen, sturzfrei gesund zu bleiben und dich immer weiterentwickeln.
Schönes Stichwort. Fällt mir gerade ein, Sturzgefahr. Bist du schon gestürzt? Hast du davor Respekt? Ich finde, das ist auch so ganz wichtig, weil ich frage nicht umsonst, warum? Weil wir im Moment ganz komischerweise, es ist dazu gekommen, seit August so das Thema Sicherheit im Radsport auch ein bisschen da ist. Ist das bei euch ein Thema, wenn man mal die Profis fragen darf?
Absolut. Also natürlich, die Stürze nehmen natürlich immer mehr zu. Jetzt hat sich das natürlich auch mit den Fahrrädern, es ist alles schneller geworden mit der Technik etc. Das macht es natürlich nicht gerade besser. Und ich hatte, wo ich jetzt 2,5 Jahre bei UAE gefahren bin, auch sehr viele schlimme Stürze einstecken müssen, was mich auch wirklich lange zurückgeworfen hat. Und das ist natürlich nicht schön. Man versucht natürlich dann immer wieder, sich hochzukämpfen, aber die Wege, die sind natürlich nicht leicht. Und wenn du natürlich dann mal eine Saison hast, wo du am Anfang des Jahres im Frühjahr stürzt, dann ist die Saison gelaufen. Dann kommst du nicht so schnell zurück. Und demnach, versuchst du natürlich auch die Stürze dann zu verarbeiten. Du hast vielleicht professionelle Hilfe, die du dann an dich nehmen musst, weil in so einem Rennen auf der Straße, da sind ja auch 150 Leute um dich herum. Da darfst du natürlich keine Angst haben, weil wenn du die Bremse eher ziehst als andere, hast du auch schon verloren. So, das musst du halt einfach ausschalten können, gerade in so einem Massensprint, wenn es da mit 70 km/h auf die Zielgerade geht. Da darfst du nicht nachdenken.
Du hast ja, ich glaube 2022 war es,
Ja.
auch diesen Sturz gehabt im UAE-Team. Es war, glaube ich, Paris-Roubaix.
Richtig, ja. Das war sehr, sehr traurig auf jeden Fall, weil ich war als Ersatzfahrer ins Team gerutscht. Ich bin für irgendjemand eingesprungen, habe mich natürlich super gefreut über die Nominierung, weil ich hatte einen sehr, sehr guten Tag erwischt und ich war quasi in der ersten Gruppe mit. Also bei Roubaix war es so, die ersten 100 Kilometer war kein Kopfsteinpflaster und dann hat es begonnen. So. Und auf der Windkante hatte ich den Sprung in die erste Gruppe mitgeschafft. Und dann auf den zweiten Sektor war es so schweineglatt und irgendjemand hat sich vor mir verbremst und ich bin halt direkt drüber. Und ja, dann war Schulter durch.
Ja, und das ist ja, was denkt man in solcher Situation? Weil ich frage deswegen, weil die Motivation der Frage von Michael
Ja, ich fragte mich genau auch, ich will nämlich gleich eine Frage an einen Profi. Weißt du, Henning, ob das passt oder nicht, das ist so
da bin doch
genial.
ich jetzt schon gerade dabei, Achtung.
Ja, ich war, du bist dran.
Nee, und da gehen ja so einem Sachen durch den Kopf, warum muss denn das jetzt sein? Wie hätte man sich genau in so einer Situation schützen können? Oder gibt es da was mir hilft, damit diese Verletzung so nicht auftritt in dem Moment? Und weil wir ja gerade vor kurzem einen Podcast gemacht haben mit so einem Hersteller, Maase Erding, zum Thema Rucksack, wo dann halt praktisch wie so ein Airbag aufgeht, würdest du sowas anziehen?
Ja.
Das würde ich auch wissen wollen.
Das ist eine gute Frage, ne? Also, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass damit geliebäugelt wird, tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass ich das in dem Leistungssport, wo es um Siege geht, durchsetzt. Weil natürlich, also der Weltverband, die UCI, die wollen oder die setzen jedes Jahr neue Regeln. Und die haben jetzt natürlich eine Übersetzungsbeschränkung eingeführt und versuchen natürlich immer wieder, das Tempo auch so ein bisschen zu verlangsamen, aber das wird nicht der Fall sein in den nächsten Jahren so. Und ich weiß nicht, inwiefern dann so ein Rucksack natürlich auch ja, gefährlich sein kann. Da habe ich überhaupt ja, wie soll ich sagen, nicht Information, aber da habe ich, genau, richtig. Da kann ich nichts sagen zu.
Ja, ich helfe dir mal. Das ist einfach ein Rucksack. Also, das sieht aus, nur mal so, das kannst du gerne mal einfach mal googeln. Ich finde die Frage, genau die hätte ich nämlich auch gestellt. Wenn es so wäre, oder bist du der Meinung, dass sich der Radsport, der Profi-Radsport, die Leute, die damit Geld verdienen, sich revolutionieren müssen über das Sicherheitssystem, so wie die Formel 1 früher in den 80er Jahren, wo die ja gegen die Wände gefahren sind, wo alle waren tot hinterher und verbrannt und was weiß ich. Und die mussten sich ja auch neu erfinden in Sachen Sicherheit. Und da ist ja auch viel, 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 viel passiert, ohne dass der Sport für sich, egal wie man dazu steht, ja nicht an Attraktivität verloren hat.
Ja.
Dieser Rucksack sieht aus wie so eine Trinkblase hinten drauf. Also wie wirklich, als wenn du so ein Trink, der ist ganz klein, der wiegt 1 Kilo, der ist auch aerodynamisch. Würdest du als Profi, wenn dir das den Hintern rettet und du wieder aufstehen könntest und du deinen Beruf weitergehen könntest als Straßenradfahrer, als Bahnradfahrer, wie auch immer, als Radprofi, würdest du so etwas dann tragen im Training oder auch letztendlich auch beim Wettkampf, wenn sich das durchsetzen würde, wie die Helme?
Würde ich tatsächlich tun, bin ich ehrlich. Dennoch weiß ich nicht ganz genau. Wegen der Frage auch im Training ist natürlich sehr spannend, weil es gibt natürlich immer wieder ja Verkehrsraudis, was du nicht beeinflussen kannst. Es gibt so Situationen, da steckst du ja
Na
nicht drin.
klar,
Und ich weiß nicht,
da steckt
wenn
es nicht drin.
jemand, wenn du 35 km/h im Training fährst und die Sonne blendet und ein Auto übersieht dich oder übersieht dich als Fahrradfahrer und rauscht hinten in dich hinten rein. Ich weiß nicht, ob der Rucksack dir dabei weiterhilft, weißt du? Und demnach du setzt dich natürlich den Situationen aus und ja, man muss sich bewusst sein, dass der Sport extrem gefährlich ist, weil du weißt nicht, was heute oder morgen passiert. Und du kannst so vorsichtig sein, wie es nur
Ja.
geht, aber du kannst ja nicht die anderen Menschen beeinflussen. Und ich glaube, das ist das Problem.
Also da stimme ich dir zu. Ich meine, es gibt nie den perfekten 100% Schutz. Ich nehme mal deine
Genau.
30.000
Nein.
Kilometer. Davon sind 29.000 Kilometer im Training. Davon ein Großteil auf der Straße. Also sind es 20.000 auf der Straße. Jetzt kommt halt die Situation, davon sind vielleicht, mein so ein Airbag schützt bei einem Sturz. Wenn du vielleicht selbstverschuldet irgendwie ausrutscht, Glatteis, Nässe oder glatte Kurve oder wie auch immer, Steinchen. Und du fällst auf die Schulter ist nicht gebrochen, weil der Airbag dich schützt. Natürlich, wenn dich ein Auto mit 80 anfährt und dich wegschießt, dann kann es natürlich sein, dass der Airbag nicht schützt, wenn du auf dem, wo auch immer, wie das passiert. Aber es minimiert halt ein Stück Risiko. Und ich glaube, in Zukunft müssen ein paar Sachen passieren, dass die Menschen, die den Sport ausüben, halt ein geschützt Stück mehr sind. Geschützter sind, mit welchen Maßnahmen auch immer. Mhm. Und das wird, und das glauben, sind Michael und ich überzeugt, es wird halt wie in der Formel 1 passieren, es wird auch da eine Entwicklung geben nach vorne, die man sich heute vielleicht auch noch gar nicht vorstellen kann. Und da ist
es. Auf jeden Fall.
So wie der Helm auch Einzug gehalten hat, ne, letztendlich.
Werbeblockalarm.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Skinfit, der unseren Podcast unterstützt. Eure Marke für hochwertige, funktionelle Sportbekleidung, die euch bei jedem Training und Wettkampf zur Seite steht.
Moin Michi, hast du schon mal drüber nachgedacht, woraus echte Athleten gemacht sind?
Na klar, Schweiß, Tränen und die Hoffnung, dass der Wettkampf schneller vorbei ist als der ISO-Getränkevorrat, oder?
Hört's gut an, na dran. Aber laut Skinfit gibt's da noch was ganz anderes. Den Stoff, aus dem Athleten gemacht sind.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird's poetisch, lieber Henning. Hau raus.
Stell dir vor, Skinfit wurde auf einem Dachboden gegründet, wie die besten Rockbands, nur mit mehr Funktionswäsche. Heute sind sie eine der führenden Marken für Sportbekleidung, die nicht nur schick aussieht, sondern echte Höchstleistung bringt.
Ja klar, Höchstleistung klingt nach Marketing. Hm, was haben die denn wirklich drauf, Henning?
Also zum Beispiel den Streamliner Bullet 3 Suite. Damit hat Rico Bogen 2023 den Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz geholt. Und das Ding wurde nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Windkanal getestet.
Im Windkanal? Also wenn meine Schwimmeinheiten so windig wären wie meine Radeinfahrten hier in Schleswig-Holstein, na dann würde ich auch einen besseren Anzug brauchen.
Genau, das macht Skinfit ja auch so besonders. Die testen ihre Sachen gnadenlos und nicht nur durch die Pros, nein, auch durch ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Deren Fotografin Steffi hat zum Beispiel beim Ironman Barcelona mal eben die schnellste Schwimm- und Radzeit hingelegt.
Okay, das nenne ich mal wirklich einen Einsatz. Die machen also nicht nur Triathlon-Werbung, die leben das wirklich?
Absolut. Und das Beste, mit dem Skinfit Modularius-System bist du für alles gewappnet. Sommerhitze, Winterkälte und wenn das Wetter sich nicht entscheiden kann. Alles passt zusammen, hält dich auf 37 Grad und gibt dir das Gefühl, dass du den Wettkampf rockst.
Also praktisch wie ein System-Upgrade für meinen Körper. Jetzt fehlt nur noch der Button für schneller laufen, schneller schwimmen und schneller Radfahren.
Ja, naja, wenn sie den entwickeln, sage ich dir aber Bescheid. Bis dahin, Skinfit sorgt zumindest dafür, dass du dich voll auf dich konzentrieren kannst.
Und damit sagen wir Danke an unseren Presenter Skinfit. Hautnah auf dem Gipfel und beim Zieleinlauf. Danke, dass ihr uns begleitet.
Hautnah
auf dem Gipfel
beim Zieleinlauf.
Wir von TQ
sind auf Skinfit.
Und das war's auch schon. Werbeende.
Und ich muss sagen, weißt du, Felix, ich frage da auch deshalb, weil ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung von so einem Nordcup, das gibt es hier halt, und da war dann halt so eine Eintrittsrede. Nordcup sind halt einfach Radmarathons, die von 9 Stück musst du 5 Stück fahren, dann kriegst du so ein Trikot verliehen. Das ist nur am Rande. Was ich erzählen will, ist halt, dass dort ein Amateur jetzt auch dieses Jahr verstorben ist. Der ist gestürzt bei einem, wo ich auch mitgefahren bin. Der war hinter mir irgendwo in einer Radgruppe und wo, so wie es aussieht, gar nicht selbst verschuldet, hat einen Fahrfehler, kann ja in der Gruppe immer passieren.
Absolut.
Das weißt du auch, ob du Profi oder Amateur bist. Gut, beim Amateur ist die Wahrscheinlichkeit natürlich etwas höher, aber trotzdem, man kann immer in der Gruppe hinfallen und der ist verstorben. Und das habe ich dann, weil wir dann auch Sponsor waren, habe ich dann natürlich auch genutzt, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es mittlerweile Sicherheitssysteme gibt. Und glaub mir, nachdem ich dann das gesagt hatte und wie die Trikotverleihung, sind 3 Leute auf mich zugekommen. Du hast da was gesagt, hilf mir mal, wo kann man das denn kaufen? Wo kann man das denn mal nachschlagen? Und ich denke, diese Aufklärung finde ich sehr, sehr wichtig, dass es mittlerweile ein System gibt. Und Henning spielt nämlich auf die Geschichte an, er hat mir ein Video rübergespielt, für dich einfach zur Info von NZZ-Format, wo es heißt, wenn der Radsport tödlich wird, so nach dem Motto. Und da wird der Profi-Radsport beleuchtet und da sagen auch die Leute, wir müssen uns revolutionieren, weil es immer schneller wird durch das Carbon-Material, durch die Felgen, durch Keramik gelagert oder Aerodynamik und die Entwicklung vom Rad wird ja immer doller und schneller. Und dass ihr geschützt seid, damit ihr euren Beruf ausüben könnt nach einem Sturz, weißt du?
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Also gebe ich zu 100% recht.
Es war aber mal interessant, so den Ausflug, weil wir jetzt mal jemanden vor der Tür haben, wo der klar, du bist jung, du denkst da natürlich völlig anders, das gehört dazu, aber vielleicht gehört es einfach dazu, hinzufallen und in Anführungsstrichen ist das Rad kaputt, wieder aufzustehen und vielleicht nächsten Tag weiterfahren zu können und das Training weitermachen zu dürfen.
Felix, was du ja auch gesagt hast, ist, natürlich macht ein Sturz was mit jedem Profisportler und da braucht es einfach mentale Unterstützung.
Ganz genau.
Damit du wieder im Endeffekt nach dem Sturz, und ich stelle mir das verdammt schwierig vor, bring auch ein Beispiel, dass man dann anschließend genau wieder auf dem gleichen, ich sag mal, Risikolevel ist, den man vorm Sturz hatte. Also ich bin einmal 2004 von einem Auto abgeräumt worden. Ich bin 20 Meter durch die Luft geflogen. Das Einzige, was ich gesagt habe, als ich aufgestanden bin, ich habe Gott sei Dank nichts gehabt. Oh, mein neues Trikot ist kaputt. So, ich hatte einfach nur Glück. Aber ich denke, bei jeder Ausfahrt, wenn ich an dieser Straße, in dieser Kurve vorbeikomme, denke ich immer an diese Situation. Und ich stelle mir das als Profisportler
ganz schlimm,
schwierig vor, weil der Profisportler darf ja anschließend nicht langsamer werden.
Ja. Dann aber ich kann nicht beruhigen. Ich kann nicht beruhigen, es ist auch noch bei mir so. Also wenn ich jetzt an Strecken komme, wo ich schon gestürzt bin, da denke ich mir so, uff. Hier musst du besonders nochmal aufpassen, weil du die Situation nicht nochmal erleben willst. Aber das fährt immer quasi ein bisschen mit und das musst du aber versuchen auszuschalten.
Und was ist gefährlicher, Bahn oder vom Sturz her gesehen oder das Straße? Einfach mal so, weil du ja beides kennst.
Tatsächlich denke ich, also Bahnstürze können auch schlimm sein. Mhm. Du kannst ja auch da sehr, sehr dolle wehtun oder dich verletzen. Mhm. Aber ich sag mal, das Risiko ist auf der Straße höher.
Wow, okay. Hm.
Ja, ja. Ich hätte zum Beispiel gesagt, Achtung, jetzt kommt wieder so ein typischer Henning. Auf der Bahn ist es nicht so gefährlich, weil du fällst ja nur 45 47. Grad. Du fällst ja gegen die Wand.
Aber dann wird es schon wieder gefährlich bei den 2 Grad mehr.
Ja. Ach, Wahnsinn. Hey, Felix, du hast uns heute Liga. So viele neue Einsichten gegeben. Jetzt aber auch nicht nur zum Bahnradsport. Es war so klasse, dir da zu folgen. Und du hast auch sonst eine ganz angenehme Art, über Themen zu reden. Wir fanden das heute super, super toll mit dir. Und ich habe festgestellt, dass meine Einleitung perfekt war, weil sie hat zu 100% zugetroffen. Was wir von dir, Achtung, jetzt können wir es ja sagen, was wir von dir erwartet haben. Also keiner kommt bei uns hier ohne eine Erwartungshaltung rein.
Sehr gut.
Wollten das aber vorher nicht so sagen. Und dafür auch für dein Interesse und für deine ganzen Perspektiven vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir drücken dir die Daumen auch schon für, Achtung, was, den letzten Wettkampf vor der Qualifikation für Olympia.
Danke,
also
danke.
Nächstes Jahr dann gleich im Januar. Und wir werden dich verfolgen.
Ja, definitiv.
Was da auch verfolgen, bis 2028 passiert. Wenn wir eine super Sache wieder erkennen und sehen, ob das jetzt vor 28 ist oder nach deinem Olympiasieg 28, sorry für diesen Erwartungsdruck jetzt, würden wir uns einfach mal wieder bei dir melden. Vielleicht hast du mal Bock, wieder bei uns zu sein.
Auf jeden Fall. Also es hat mir auch große Freude bereitet. Also vielen, vielen Dank für die Einladung eurerseits. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Stunde mit euch und freue mich natürlich, wenn ich irgendwann wieder bei euch in der Sendung sein darf. Vielleicht haben wir ja auch mal das Vergnügen, zusammen auf eine kleine Radtour zu gehen.
Ey, mega. Da bin ich bei. Da bin ich bei. Hey, und dann zeigen wir mal, wie wir sprinten können, wir beide. Da werden wir Ortsschildswertung machen.
Einverstanden, ja. Sehr gut.
Ja, aber mein Vorschlag wäre, ich habe vorhin was gehört vom Motorrad. Bring bitte das Motorrad mit. Ich fahre dann das Motorrad.
Ja,
und
ich fahre den Roller.
Sehr, sehr gut.
Ja, cool. Oh ja.
Genau.
Ja, wir bleiben in Kontakt, Felix. Und
auf jeden Fall.
Wenn du. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen das halt ein bisschen planen. Und wenn du dann sagst, du bist da und da dort und wir könnten das irgendwie arrangieren oder auch.
Genau.
Oh ja, das wäre geil. Toll.
Henning, das wäre total.
Danke für diese Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und ich habe auch viel gelernt, mal eben 1200 Kilometer, kein Thema, 30.000, ja, was ist das Problem, ja? Und dann mal ein bisschen hier und ein bisschen da und VO2 Max von 78. Hey, jetzt ist Maria. Henning, ich muss jetzt wieder auf meine Rolle, ich muss trainieren, damit ich mit Felix mithalten kann, wenn wir die Ortsschildswertung machen.
Ich wünsche euch viel Kraft und viel Erfolg.
Ja, genau. Und ich habe mir in der Zwischenzeit schon gestern war ja noch Cyber Monday, ich habe mir noch dieses neue Kettenblatt, jetzt 68, weil ich wieder eins ein bisschen größer haben, mit Felix bestellt.
Sieht doch besser aus.
Sieht doch besser aus. Aero. Es ist aerodynamischer, genau. Absolut.
Richtig.
Okay, super. Vielen lieben Dank, Felix.
Gern geschehen.
Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat es genauso gefallen wie uns. Wir hatten Spaß, das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, es gibt noch eine Woche bis Weihnachten. Ja, ihr könnt noch einkaufen. Und auch wenn ihr ein neues, großes Kettenblatt wollt, ihr wisst, was ihr kaufen könnt jetzt.
Ab 66 alles erlaubt. Bis dann, macht's gut, tschüss.
Ciao.
Tschüssi.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von Jedermann für Jedermann und jede Frau.